In dem vorigen Beitrag ging es hier um Hochbegabung. Also die drei Kinder der Familie Schröder haben eine Hochbegabung bescheinigt bekommen. Im Studio kann ich begrüßen zwei Vertreterinnen des Elternforums Hochbegabung hier in Freiburg. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was ist das Elternforum Hochbegabung? Wie ist das entstanden und was machen Sie eigentlich?
Wir haben uns vor 7 Jahren aus einer Elterninitiative als Verein gegründet. Das war ein Zeitungsaufruf, wo sich Eltern treffen konnten, die Schulprobleme in der Richtung von Unterforderung hatten. Und zurzeit besteht der Verein aus ungefähr 25 Mitgliedsfamilien. Davon sind allerdings 5 im Moment aktiv an der Vereinsarbeit beteiligt. Wir haben uns damals entschlossen, uns nicht direkt an die großen Vereine zum Thema Hochbegabung ranzuhängen, wie die DGHK oder in Baden-Württemberg gibt es noch einen Landesverband, weil wir gesagt haben, vor Ort können wir besser auf die Situation der Familien hier im Freiburger Raum eingehen.
Kurze Frage, DGHK ist nicht allen Leuten ein Begriff?
Deutsche Gesellschaft fürs hochbegabte Kind. Im Laufe der Arbeit haben wir uns dann noch mit dem Netzwerk Hochbegabung in Baden-Württemberg zusammengeschlossen. Das sind viele Elterngruppen, Psychologen, da sind teilweise auch die Schulämter und Jugendämter an einem Tisch und haben in dieser Kooperation auch einige Veranstaltungen zu dem Thema auf die Beine gestellt. Zum Beispiel die Infobörse Hochbegabung, die jetzt 4-mal in Baden-Württemberg stattgefunden hat.
Wie viele Hochbegabte gibt es eigentlich?
Man geht von ungefähr 2% eines Jahrgangs aus. Und was ist eigentlich Hochbegabung? Was ist gemeint? Hochbegabung ist eine Intelligenzausprägung. Und in Zahlen ausgedrückt kann man davon sprechen, von einem Intelligenzquotienten von 130 und mehr. Aber persönlich finde ich eine Formulierung gelungener, die von einem Potenzial spricht und nicht von Hochbegabung direkt. Oder wie Alfred Binet, ein moderner Intelligenzforscher Anfang des 20. Jahrhunderts, sagte, Intelligenz ist die Art der Bewältigung einer neuen Situation. Das heißt, gut urteilen können, gut verstehen und gut denken.
Wir haben ja den Beitrag jetzt gehört über das Kind Bernicia Schröder aus Brandenburg, die psychiatrisiert wird jetzt, und ihre Geschwister, wo der Familie das Sorgerecht entzogen werden soll. In einem Telefongespräch vor der Sendung, als ich von den Symptomen hier Bettnässen, Kopfweh, Bauchweh und so weiter gesprochen habe, da sagten sie ja, das ist bekannt. Also das scheint wohl nichts Außergewöhnliches zu sein, dass Hochbegabte oder Kinder mit einem großen Potenzial dann auf die Schulsituation mit körperlichen und seelischen Störungen reagieren.
Ja, das stimmt. Hochbegabung ist einfach mehr denken, mehr fühlen und mehr wahrnehmen. Hochbegabte erfassen sehr schnell komplexe Zusammenhänge, sie bemerken Probleme und finden vielfältige Lösungswege. Hochbegabte besitzen eine hohe Auffassungsgabe, haben lange und tiefe Konzentrationsphasen. Sie haben einen starken Gerechtigkeitssinn, ein hohes Einfühlungsvermögen. Sie lehnen körperliche Gewalt ab. Sie haben starke Emotionen. Hochbegabte vermeiden Körperkontakt. Sie sind extrem lärm-, licht- und geruchsempfindlich. Und Hochbegabte haben ein geringes Schlafbedürfnis. Oft kommen sie vor lauter Denken nicht in den Schlaf oder sie wachen nachts auf, um weiterzudenken. Die Hochbegabten meiden große Menschenmengen und sie haben ein überhöhtes Streben nach Perfektion.
Kann man das jetzt einfach so pauschal sagen, also einfach so generell, oder?
Das kann man schon pauschal sagen, das haben Untersuchungen ergeben, einfach in verschiedenen Tests und in Befragungen. Und man geht davon aus, dass die Hälfte aller Menschen einen IQ-Wert zwischen 90 und 110 haben. Man geht davon aus, dass die Intelligenz genau wie Körpergröße in der Bevölkerung gleich verteilt ist. Die meisten Menschen erzielen hierbei einen mittleren Wert. An den beiden Rändern finden sich dann prozentual weniger Menschen. An dem einen sind die Hochbegabten und am anderen Ende sind die Menschen mit niedrigem IQ. Dargestellt wird oftmals das in einer Vergleichung, die genannt wird die gaußsche Normalverteilung oder auch die Glockenkurve. Danach kann man das sehen. So geht man davon aus, dass ca. 2% der Bevölkerung, das heißt jeder 50. als hochbegabt bezeichnet werden kann. Wenn wir jetzt die Familie Schröder betrachten, können wir ausgehen davon, dass rein statistisch in einer zweizügigen Grundschule in jedem Jahrgang ein hochbegabtes Kind sitzt.
Mhm. Ja, also in der Familie scheinen jetzt 3 hochbegabte Kinder zu sein. Das ist wahrscheinlich auch nicht außergewöhnlich, dass sich das dann häuft. Natürlich sind dann auch die Probleme stärker. Aber nochmal die Probleme in der Schule oder die Probleme der Kinder mit der Schule. Das würde mich nochmal interessieren. Was?
Ja, also Grundschulkinder freuen sich sehr auf die Schule. Und jetzt geht es dann endlich los und nach wenigen Tagen sind sie total enttäuscht. Meist können diese Kinder schon lange lesen, schreiben und rechnen. Jetzt wollen sie zeigen und bemerken, dass die anderen Kinder noch nicht so weit sind. Sie langweilen sich total. Und was passiert, wenn nichts passiert? Sie werden misstrauisch, denn irgendwas läuft doch hier falsch. Sie sprechen dann mit dem Lehrer und die nächste Verwirrung steht an, weil der Pädagoge bemerkt, das Kind spricht nicht die Sprache der Altersgenossen, sondern sie drückt sich Erwachsener aus und Gewählter.
Diese psychische Belastung eines Kindes, das nicht zeigen darf, was es kann und immer wieder unterfordert ist, ist theoretisch eigentlich den Lehrern bekannt. Nur wird das in vielen Fällen und auch anscheinend in dem vorliegenden Fall in Brandenburg einfach nicht auf den Fall projiziert. Also theoretisch wissen die Lehrer, dass es das Phänomen gibt, aber in der praktischen Umsetzung, in der Filterung, diese Kinder dann auch zu identifizieren, hapert es dann ganz häufig. Und die Auswirkungen bei diesen Kindern sind sehr unterschiedlich, eben psychosomatisch mit Bauchweh, Kopfweh, allem anderen, was dazugehört, Einnässen, wird immer wieder berichtet, klar. Weil irgendwo brauchen die ja auch ein Ventil, mit ihrer Unterforderung klarzukommen. Diese Kinder stören halt häufig, ziehen sich zurück, verweigern den Unterricht. Das sind so die ersten Anzeichen. Und die Schulphobie, die genannt wird, die kommt im Prinzip dann als letzte Lösung, die dieses Kind für sich in dem Moment sieht.
Nur ist das Bildungssystem ja nicht nur aus der Seite unter Kritik. Wir haben ja auch gehört, bei 30 Kindern hat der Lehrer nicht so viele Möglichkeiten, vor allem wenn jetzt ein Lehrplan erwartet, dass alle 30 zur selben Zeit das Gleiche lernen. Das ist ja sowieso schon, also auch für die sogenannten Normalen, nicht unbedingt eine förderliche Sache. Und ja, was erwarten Sie denn von der Schule? Was würden Sie sich wünschen?
Laut unserem Schulgesetz soll jedes Kind seinen Begabungen nach gefördert werden. Das besagt eigentlich schon alles. Und wenn man sich das genau anguckt, müssen die Lehrer auch nicht dafür sorgen, dass alle zum gleichen Zeitpunkt das Gleiche lernen. Das gibt so Begriffe wie Bindifferenzierung, für jedes Kind einen eigenen Lernplan ausarbeiten. Nur das funktioniert nicht, wenn ein Lehrer bis zu 30, 33 Kinder betreuen muss. Da beißt sich irgendwo die Katze in den Schwanz.
Es gibt ja Forderungen, dass für so eine Klasse eigentlich 3 Lehrkräfte oder 3 Begleitpersonen sinnvoll wären. Und es gibt auch Unterrichtsmethoden, also was weiß ich, was hier Rolf Robisham zum Beispiel, der ist einfach dadurch, dass er den Kindern Material zur Verfügung gestellt hat und die Kinder ihren eigenen Lernprozess selbst steuern lässt, einerseits zu guten Erfolgen gekommen ist, zweitens einen Haufen Ärger mit dem Schulamt hatte und drittens aber auch gezeigt hat, dass es wirklich möglich ist, auch mit einer großen Gruppe einzeln auf die Kinder einzugehen, weil nicht der Lehrer ist, der die Fragen stellt, sondern die Kinder, die Fragen stellen und ansonsten auch sehr gut lernen können, selbstständig zu arbeiten.
Die Lehrer, die sich nicht als Vorturner in einer Klasse sehen, sondern als Mentoren, die schaffen bisher auch eigentlich immer diese Bindifferenzierung bei den einzelnen Kindern durchzuführen. Das hat es immer schon gegeben und die Lehrer haben auch irgendwo manchmal eine Idee, wie sie es lösen können, nur in den heutigen Voraussetzungen und in der Situation, in der heute die Lehrer stecken, ist das ganz, ganz schwierig, das umzusetzen. Das hat was damit zu tun, dass die dann wieder untereinander gut arbeiten müssen. Das ist teilweise in der ganzen Struktur einer Schule heute gar nicht möglich. Dass man Klassen in eines Jahrgangs zum Beispiel mischt oder die Kinder eines Jahrgangs mischt und nicht immer nur in starren Klassen unterrichtet. Das funktioniert einfach im Moment nicht.
In dem Beispiel jetzt von der Familie Schröder, da ist ja als, sagen wir, letzte Möglichkeit dann das Homeschooling ergriffen worden. Da war ja die Schulrätin auch erstmal gar nicht abgeneigt. Die Psychologin hat auch gesagt, ja, das ist dem Kind im Moment irgendwie am ehesten angemessen. Nur hat das im Konflikt mit den deutschen Gesetzen dann zu erheblichen Problemen für das Kind und für die Familie geführt. Wie stehen Sie zu der Möglichkeit des Homeschoolings und würden Sie sich wünschen, dass das hier legalisiert wird?
Ja, im gewissen Maße ist es ja legalisiert. Das war in dem Beitrag ja auch zu hören, dass es unter bestimmten Bedingungen die Unterrichtung zu Hause möglich ist. Nur da sind, glaube ich, eine ganze Menge Neidfaktoren und Unsicherheitsfaktoren von den Behörden auch mit drin. Es ist denkbar, also für uns ist es denkbar, die Kinder auch zu Hause zu beschulen in Zusammenarbeit mit den Schulen. Ist sicherlich eine Lösung, ist aber nicht die Lösung, weil die gibt es nicht. Hm. Es gibt für jedes Kind, muss man eigentlich gucken, was ist der günstigste Weg, um dem Kind die Schullaufbahn so angenehm wie möglich zu gestalten.
Am Samstag war ja Gerald Hüther hier in Freiburg zu Gast bei den Theatertagen. Und er hat in seinem Vortrag auch gesagt, dass Angst, also das wissen wir eigentlich auch alle, Angst hilft uns nicht beim Lernen. Wir müssen eigentlich die Lust am Lernen entwickeln. In so einer Situation, wie jetzt das Mädchen der Familie Schröder aushalten muss, da ist ja sehr, sehr viel Angst vorhanden eigentlich. Angst, was falsch zu machen, Angst, in die Schule zu gehen, Angst, zu Hause zu bleiben, das geht ja gar nicht mehr anders.
Ich möchte nicht in dem Kopf dieses Kindes stecken, weil das muss im Moment wahnsinnig viel aushalten und die ganze Familie auch. Die Schulangst oder die Lust auf Lernen, die bringen diese Kinder mit, die bringen alle Kinder mit. Nur bei den hochbegabten Kindern, die eben in ihrer Entwicklung, in der kognitiven Entwicklung oft ein bisschen weiter sind als die anderen, da wird diese Lust auf Lernen halt schon am ersten Schultag praktisch platt gemacht. Die wollen lernen und kriegen dann zu hören, ach, ich nehme dich nicht dran, weil du weißt ja sowieso alles. Du störst den Unterricht mit deinen Erklärungen, die anderen verstehen das noch gar nicht. Die Kinder wollen einfach weitermachen und werden ständig gebremst. Und das macht Angst auf Dauer. Das ist eigentlich allen Lehrern und Psychologen auch bekannt, nur die können das im Moment nicht umsetzen.
Kurze Frage zum Schluss. Das Elternforum Hochbegabte, wie kann man euch erreichen?
Im Netz findet man unter uns unter www.elternforum-hochbegabung.de. Da gibt es dann auch den Hinweis über Telefon. Und treffen tun wir uns das nächste Mal am ersten Donnerstag im Juli. Das ist der 2. Juli im Rieselfeld im Stadtteilbüro, also da in dem Medienzentrum.